Wir haben heute einiges vor. Wir haben nämlich die letzten drei Gebote vor uns aus der Reihe der 10 Gebote. Und ja, wir haben jetzt einiges gehört über die 10 Gebote schon. Letzten Sonntag war ich leider nicht dabei, aber ich denke, ja, wir haben schon einiges lernen dürfen, auch für uns, und nochmal neu erkennen dürfen, ja, wie wir unseren Weg hinter ja, ihm her, in der Nachfolge unserem Herrn her, doch gehen dürfen. Und ich möchte anfangen, nochmal das 8. Gebot erst schon mal zu lesen. Und dann später machen wir dann immer ein Stück weiter, mal gucken, wie weit wir kommen heute. Genau, das 8. Gebot steht in 2. Mose 20, Vers 15. Genau, du sollst nicht stehlen. Ja, das ist natürlich jetzt kurz und eigentlich ganz einfach. Das, was nicht mir ist, kann ich mir auch nicht holen. Sind wir doch eigentlich fertig damit und ist ja eigentlich ganz einfach, oder? Eigentlich könnten wir dann zum nächsten gehen, aber ich glaube, so leicht macht uns das Gott doch nicht, dass wir nur in Anführungszeichen den materiellen Dingen, dass wir die nicht klauen oder stehlen dürfen. Naja, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei mir sieht es schon so aus, dass ich hier und da früher was habe mitgehen lassen, was nicht mir gehörte. Was ich gerne haben wollte, was schön war, habe ich geklaut. Also, ich war da, muss ich leider euch auch sagen und gestehen und ja, nochmal vor Gott bekennen. Nicht so der Beste, ne? Der hat schon einiges mitgehen lassen, habe ich getan. Wo haben wir auch neulich nochmal mit meiner Frau drüber gesprochen, dann hat sie gesagt, ja, aber früher hatte ich das ja gar nicht so gejuckt. Dann hast du einfach, wenn da was war, das hast du hingekriegt, das hast du dir besorgt. Das war so. Und ich weiß das noch wie heute. Früher, wir hatten so einen kleinen Laden im Dorf vom Bolzplatz. Die Jungs hatten alle Geld dabei, ich nicht, aber ich hatte trotzdem nachher ein Eis. Ja, wie das dann läuft, naja, wisst ihr selber. Ja, aber es geht nicht nur um die materiellen Dinge, die wir klauen, sondern es geht auch zum Beispiel, wenn man jetzt hört, dass irgendwelche ja, Doktorarbeiten mal eben irgendwo kopiert worden sind, ist auch Diebstahl. Ja, irgendwelche Ideen zu klauen oder Datendiebstahl, ganz großes Thema. Identitätsklau, ist jetzt nicht so meins, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Aber auch, genauso kann ich mich krank schreiben lassen und zu Hause chillen, mein Leben genießen, obwohl ich gar nicht krank bin. Ist auch Diebstahl. Ja, ich kann aber auch, wenn ich abends schön auf dem Sofa sitze und ich finde den passenden Film nicht oder muss den bezahlen, den gehe ich auf eine andere Internetseite und gucke mir den da einfach kostenlos an. Ist auch Diebstahl. Ist Streaming, ne, wenn ich auf irgendwelchen verbotenen Seiten bin, wo ich es illegal mache. Ja, vielleicht kann ich aber auch einfach, das haben wir ja schon öfters gesagt, ist so ein typisches Beispiel für Diebstahl, ne? Wenn ich bei der Steuererklärung mir die falschen Zahlen eingebe, sodass ich mehr Geld bekomme, zurückbekomme. Oder wenn ich mein Homeoffice mache und dann erstmal den Rasen mähe und noch sonst was, noch einkaufen gehe, ist ja ganz angenehm Homeoffice, ich mache ja trotzdem meine Arbeit. Aber ist das dann Diebstahl? Arbeitszeit meinem Arbeitgeber gegenüber? Die Frau ruft, komm mal eben, mach mal eben noch schnell und ich lasse meine Telefonate erstmal sausen und mache ich vielleicht später. Also wir merken doch, wenn wir darüber ein bisschen nachdenken, was alles Diebstahl ist, dass wir vielleicht doch hier und da Diebstahl begehen. Aber wir kommen gleich noch dazu, dass wir alle Diebstahl begehen, dass wir alle Diebe sind. Das werden wir gleich sehen. Aber an sich ist es ja erstmal das Gebot ziemlich klar ausgedrückt. Und wenn jetzt noch, und wir uns das einmal kurz vorstellen würden, wie die Welt aussehen würde, wenn jeder einfach das nehmen könnte, also ohne das Gebot, und jeder könnte einfach das nehmen, was er haben will. Ohne Strafe, ohne irgendwas. Wäre Chaos bis hingegen, weil Lydia und ich wollten vielleicht das Gleiche haben. Dann mal gucken, wer gewinnt. Ne? Wer es am Ende hat. Ja. Aber, genau. Ja. Aber das Prinzip dieses Gebotes ist eigentlich recht einfach. Den Respekt gegenüber dem anderen. Ja. Nicht nur in dem, was der andere hat, also an seinem Besitz, sondern auch der Identität gegenüber, dass man das respektiert und nicht antasten darf. Jetzt haben wir natürlich ganz in die Richtung gedacht, was man alles nicht darf. Und vielleicht sollten wir in die andere Richtung einmal denken, wie unser Denken sein sollte. Unser Denken sollte doch eher dahin gehen, dass wir das, was wir haben, freigebig geben dem anderen. Ja, dass wir dem anderen auch mal gönnen können. Dass wir dem anderen das echt mal, boah, ich freue mich für dich. Und dass das nicht so, naja, ich freue mich für dich, aber ich hätte es gern selber. Ne? Sondern so ein echtes Freuen ist, dass wir wirklich ja, ein Mitgefühl haben und dem anderen das wirklich gönnen. Was können wir alles ja, den anderen überhaupt gönnen sozusagen? Zeit, Liebe, auch Geld können wir den anderen schenken. Und Gottes Geist möchte uns hier durch dieses Gebot ganz klar vor der Sünde schützen und uns eigentlich das Gegenteil bewirken in uns. Natürlich sollen wir uns auch nicht ausnutzen lassen in den Dingen, dass ich bis aufs Letzte alles gebe und ich gar nicht mehr klarkomme mit meinem Leben. Da sollten wir mit Verstand und vor allem mit Gottes Hilfe tun. Da fängt es bei dem an, wenn der Bettler da sitzt, was gebe ich dem? Gebe ich dem überhaupt was? Oder denke ich, ja, der versäuft das eh. Ja, es ist eine schwierige Sache und da muss jeder für sich selber, denke ich, den richtigen Weg finden, auch den richtigen Aspekt, warum man etwas gibt und nicht stiehlt, sozusagen. Aber das würde jetzt zu weit führen, in eine andere Richtung. Wenn wir es das Ganze aber wirklich einmal ganz korrekt sehen wollen, biblisch sehen wollen, ist es so, dass wir eh nichts besitzen, sondern wir nur Verwalter sind für Gott. Mit den Dingen, die wir haben, die hat uns Gott geschenkt und die dürfen wir hier auf der Erde verwalten. Und wenn wir dann etwas haben, dann dürfen wir es weitergeben an unsere Mitmenschen. Ich möchte die erste Bibelstelle lesen aus Epheser 4. Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Ja, das sollte mehr unser Gesinn sein. Nicht das andere denken, okay, was kann ich vielleicht doch noch irgendwie organisieren, was vielleicht nicht so schlimm ist oder wo ich nicht so eine hohe Strafe kriege, sondern es sollte eher unser Sinn sein, dass wir uns bemühen zu arbeiten oder etwas zu tun mit unseren Händen, dass wir etwas weitergeben können. Ich habe es gerade gesagt, was für eine Strafe man kriegt, wenn ich jetzt meinen Eltern früher die 5 Euro Mark geklaut habe, um mir dann doch das Eis zu kaufen. Und die es mitgekriegt haben, gab es eine erzieherische Maßnahme, keine Ahnung, gab es Ärger, gab es, weiß ich nicht. Ne? Aber wenn dann es weitergeht und ich beim Nachbarn irgendwie Gedöne habe und es da Probleme gibt, ich den bestehle, dann kann es zu einer Anzeige führen. Dann kann die Anzeige auch zu Geldstrafe führen. Wenn ich dann Steuerhinterziehung mache, dann kann es, ich glaube, ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachgeguckt, aber mit Knast enden, würde ich mal sagen, vielleicht. Und jetzt sehen wir schon, je nach mehr oder je höher die Instanzen sind, desto höher sind die Strafen. Ja. Und wenn wir jetzt Gott bestehlen und Gott nicht geben, was für eine Strafe droht da? Wenn wir hatten das jetzt, ich möchte es schon vorab nehmen, ne? Die Gnade wirkt da, aber wenn wir diese Gnade nicht hätten oder nicht in Anspruch nehmen würden, was für eine Strafe? Eine ewige Verdammnis, die Hölle droht. Ja, er ist der Gott, er ist die höchste Instanz, die wir haben. Er ist der König der Könige. Im Brief lesen wir, dass wir nicht in die Hände des lebendigen Gottes fallen wollen, wenn wir nicht seinen angenommen haben, seinen Sohn. Aber jetzt nochmal zu der Frage, wie bestehle ich denn eigentlich Gott? Oder hast du schon Gott bestohlen? Hab ich Gott bestohlen? Man kann jetzt aus Malachi die Stelle nehmen, dass man immer seinen Zehnten geben soll. Immer seinen Zehnten geben soll. Aber man kann auch noch weiterlesen aus einer anderen Stelle. Die möchte ich lesen aus Römer 1, Vers 21. Römer 1, Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nichts als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken und nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ja, mir geht es hier darum, ihm nicht gedankt. Wie oft habe ich schon in meinem Leben gedacht, boah, Klingelhöfer, hast du richtig nice gemacht. Du bist ein richtig guter Typ, jetzt hast du einen dicken Auftrag für die Firma geholt, hast du so gut vorbereitet, so viel investiert, hast du richtig gut gemacht. Habe ich eine Arbeit, wenn ich die Schule nehme, habe so viel geübt, boah, mega, habe ich richtig gut gemacht. Oder, keine Ahnung, sonstige Sachen, was weiß ich, meine Kinder sind jetzt happy und es gibt so viele Beispiele und ich habe denen jetzt das gegeben. Dann habe ich schon Gott beraubt um seine Ehre. Das fand ich so nochmal, das ist mir nochmal neu so bewusst geworden, wem danke ich? Bin ich das wirklich, der das jetzt geschaffen hat oder hat Gott mir die Kraft gegeben dazu und das Gelingen und dem Gegenüber gesagt, bestell beim Klingelhöfer. Das ist von Gott geführt. Aber wie sieht es in meinem Alltag aus, wenn ich dann doch den Auftrag habe und der Chef sagt, boah, hast du gut gemacht, Christoph. Jetzt in meinem Fall, mein Vorgesetzter weiß, dass ich Christ bin und er selber auch. Und da habe ich gesagt, du weißt, wem wir zu danken haben dafür. Ja, der ist es, der versteht es, der weiß es, worum es geht. Wem wir die Ehre geben dürfen dafür, dass was wir tun und dass wir gelingen haben bei dem, was wir tun. Es ist ganz egal, ob es auch beim Kochen ist. Ne, die einfachsten Sachen, ja, wenn das ganze Essen anbrennt, Familie ist stinkig, macht keinen Bock. Ne, das ist alles doof, aber wenn es klappt, ist selbstverständlich, dass die Mama das Essen gut hinkriegt. Aber wir dürfen Gott danken, dass er Gelingen geschenkt hat dazu. Ich war neulich zu Besuch und er hatte dafür genauso gedankt. Danke, dass du meiner Frau Kraft geschenkt hast und Gelingen geschenkt hast, dass ich das Essen gut machen konnte. Ist ja nicht selbstverständlich. Geht Salzpott auf, war es das. Naja, gehen wir weiter. Auf jeden Fall, wenn wir so weiter drüber nachdenken, ist es schon so, dass wir Gott bestehlen. Ich denke, also ich persönlich, mir passiert das tagtäglich, dass ich ein Dieb bin. Dass ich Gott Lob stehle, Anbetung stehle, ganz klar Zeit stehle, die ich einfach verplemper, die ich irgendwie sinnlos vielleicht nutze, obwohl ich denke, ich muss mal entspannen. Ihr wisst, wie ich das meine. Ja, wir haben nichts und sind Verwalter von den Dingen, die Gott uns gegeben hat, zur Verfügung gestellt hat. Und ja, nur einer, der konnte bezahlen. Und das hatten wir heute Morgen schon vor uns. Der hatte das Leben, er hat das Leben gegeben, weil er im Besitz des Lebens ist. Er konnte das geben. Er konnte bezahlen und er hat bezahlt für deine und meine Schuld. Weil er aber der Eigentümer des Besitzes ist, dieses Lebens ist. Nicht wie wir, dass wir sind nicht unser Besitz unseres Lebens. Wir können das nicht einfach geben für irgendjemand anderen. Er konnte das, weil er der Eigentümer ist. Ich möchte eine weitere Stelle lesen aus Philipper 2. Das hatten wir auch heute Morgen, hat David das vorgelesen, aber ich möchte es uns trotzdem nochmal vorlesen. Ich möchte in Vers 6 anfangen. Der, als er in einer Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er äußerte sich selbst, nahm Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seinem äußeren Erscheinung als ein Mensch erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Ja, er hat das gegeben für uns und ja, was sollten wir ihm nicht zurückgeben, wenn er sein Leben gegeben hat? Nicht stehlen, sondern eher das Gegenteil geben. Und dann lesen wir weiter, das was David eben gelesen hatte auch. Darum hat er ihm Gott auch über alle Maß erhöht und ihm zum Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit er den Namen Jesu sich alles Knie derer beugen, die den Himmel und die Erde und unter der Erde sind. Ja, wenn wir das lesen, dann ist es doch klar, dass wir diese Abhängigkeit haben von unserem Gott und dass wir ihm den Dank geben. Ja, und wo ich mir immer mehr so das klar geworden ist, dann denke ich mir, wie viel, denke ich dann doch, habe ich allein geschafft. Auch wenn es nur die Kleinigkeiten sind, habe ich doch, läuft. Ich kriege schon hin oder ich habe es hinbekommen. Aber ihm gehört der Dank. Und wenn wir darüber nachdenken, was wir Gott stehlen, diese Zeit, dann lass uns doch einfach bewusst nochmal eine Zeit in unseren Alltag irgendwie einräumen. Ihr wisst selber, wie schwer das ist. Ich da auch stehe und denke, ich habe doch nur 24 Stunden und irgendwie muss ich es doch hinkriegen, aber wie sind meine Prioritäten? Ja, um Zeit zu haben, um zu beten, um in der Bibel zu lesen, das hört sich immer so altbacken an, aber es ist wirklich die Zeit, die wir Gott geben können, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir ihn dadurch ehren können. Und aber auch Zeit zu nutzen, uns das, was wir geschenkt bekommen haben, an Gaben, dass wir das nutzen und einsetzen, an Möglichkeiten, wo wir anderen helfen können. Ja, die Frage ist wirklich, was ich jetzt hier mit dem Stehlen in dem Verbindung, was tue ich meinem Nächsten damit an und ehrt es Gott, wenn ich irgendwas tue? Und das fand ich eigentlich noch so von dem 8. Gebot als Abschluss ganz schönen Satz eigentlich. Ehrt es Gott und dient es meinem Nächsten. Ich denke, das können wir über unser ganzes Leben schreiben, aber in dem Bezug fand ich es eigentlich ganz schön. Ja, kommen wir zum 9. Gebot. Ich möchte es noch einmal lesen. Da steht 2. Mose 20, Vers 16. Etwas länger, ne? Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. So. Was bedeutet das für uns? Wenn ich jetzt ein falsches Zeugnis ablege, früher war es eher noch so, dass wir ein Zeugnis ablegen mussten. Oder dass früher die Menschen ein Zeugnis ablegen mussten, weil es ja, wenn es vor Gericht ging, musste Zeugnis abgelegt werden. Es gab keine anderen irgendwelche Möglichkeiten, Fingerabdruck oder sonst irgendwas zu nehmen. Es musste ein Zeugnis abgelegt werden. Und damit hatte man die Möglichkeit oder auch die Verantwortung, über Gut und Böse zu entscheiden, über richtig und falsch. Und je nach Tat vielleicht auch über Leben und Tod, so wie das Urteil dann ausfällt. Aber dieses Zeugnis ablegen, würde ich mal so übersetzen für uns heute, du sollst nicht lügen. Du sollst nicht die Unwahrheit sagen. Du sollst nicht bewusst verdrehen oder die Wahrheit verdrehen. Und die Wahrheit verdrehe ich nur dann, wenn ich einen Vorteil für mich oder andere daraus bekomme. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch oder irgendeiner von uns hier sitzt und die Wahrheit verdreht, nur damit er einen Nachteil hat. Das macht keinen Sinn. Sondern wir würden es nur machen, oder wir tun es vielleicht auch, ich tue es, hab's getan, wenn ich einen Vorteil dadurch habe. Ja, da könnte ich jetzt auch wieder zig Beispiele nennen. Aber dann kommt noch ein Punkt, den ich wichtig finde, ist Übertreibung oder Untertreibung auch Lüge. Das ist die Frage. Oder auch Ironie könnte auch Lüge sein, wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Ich finde das schwierig, aber ich würde für mich dies so beantworten, würde sagen, wenn der Gegenüber die Wahrheit weiß und ich ihm nicht in dem Unglauben, in der Unwahrheit stehen lasse, ist es keine Lüge. Aber wenn ich ihn hinters Licht führe damit, ist es definitiv Lüge. Wenn ich jetzt einfach nur aus Erzählungen und das groß ausschmücke und das jetzt nicht den Unglauben ist, dann würde ich sagen, es ist keine Lüge. Aber das muss auch jeder für sich selber wissen. Aber wenn ich meinen Gegenüber, meinen Nächsten wirklich in Unglauben lasse und ihn in das Licht führe, ist es definitiv eine Lüge. Und hier können wir uns auch die Frage stellen, ähnlich wie eben formuliert, wenn sich jeder nimmt, was er kriegen kann, ohne das Gebot, dass wir nicht stehlen dürfen, wenn wir uns hier die Frage stellen, wenn jeder die Wahrheit sprechen würde, wie es dann aussehen würde. Wenn jeder die reine Wahrheit sprechen würde, ja, dann bräuchten wir nichts hinterfragen. Meinst du wirklich? Nee, der sagt ja die Wahrheit. Ne, es bräuchte kein Gericht geben, die könnten sich ja untereinander und das könnte geklärt sein. Das wäre einfach die Wahrheit. Man müsste auf der Arbeit nicht irgendwie was hinterfragen oder nochmal oder irgendwie mit Gesetzen. Nein, der würde einfach die Wahrheit sagen und es wäre so. Das ist so. Du brauchst keine Zeugenaussage. Du brauchst keinen Nächsten, weil der Gegenüber sagt ja die Wahrheit und man kann jedem, könnte man vertrauen. Ja, unvorstellbar irgendwie. Aber die meisten Lügen sind ja so Teilwahrheiten, so halbe Wahrheiten, irgendwie so ein bisschen manipuliert, ein bisschen in die Richtung gebogen, dass es für uns passt. Oder auch wie wir in 1. Mose lesen, dass die Schlange, meinst du, im Garten Eden gesagt hat, meinst du von jedem Baum? Also so mal eben noch in Frage stellen, so, ne? Ja, wenn wir eine Aussage, die wir aussprechen, wenn wir davon nur 1% von den 100, wenn das Unwahrheit ist, nur das mini kleinste Stück Unwahrheit ist, dann ist es nicht mehr die Wahrheit. Die Wahrheit gibt es nur zu 100%. Die Unwahrheit, da kann ich hin und her, her und hin, da ist so viel Prozent wahr und so viel Prozent falsch. Aber die Wahrheit gibt es nur in 100%. Wenn ich so ein Wassergefäß mir vorstelle mit einem Liter und mache da einen Tropfen Gift rein, ist doch alles vergiftet, ist das ganze Wasser vergiftet. Und nicht nur der eine Tropfen, der da irgendwo an der Seite vielleicht schwimmt, sondern das ganze Wasser ist vergiftet. Meine ganze Aussage ist falsch, ist Unwahrheit. Aber ich habe doch noch das und das dazu gesagt, was wahr ist. Ja, trotzdem ist deine Aussage falsch. Ich glaube, da spricht die Bibel ganz klar, was Wahrheit ist. Es gibt sie nur zu 100%. Ja, klar könnte man jetzt irgendwie alternative Wahrheit sagen oder ne, Fake News in der Richtung gehen, aber das wollen wir nicht. Wir wollen 100% Wahrheit. Und dann nochmal Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Ich habe das schon mal hier vorne gesagt, wer ist denn mein Nächster? Mein Nächster ist nicht nur meine Familie, das seid nicht nur ihr hier in der Gemeinde oder die Verwandten, sondern es ist jeder, dem ich begegne. Den ich treffe auf der Straße, egal wo, es ist jeder, der irgendwie, mit dem ich in Kontakt bin oder der auch vielleicht meine Hilfe braucht, es ist jeder. Der dies ja wirklich von mir auch irgendwo erwartet, dass ich die Wahrheit rede und dass wir kein falsches Zeugnis sprechen. Ich möchte uns ja dazu ein paar Verse lesen. Die meisten sind aus den Sprüchen. Ich möchte gerne mit Sprüche 14, Vers 5 anfangen. Das sind alles nur kurze Verse. Sprüche 14, Vers 5. Ein treuer Zeuge lügt nicht, aber ein falscher Zeuge spricht Lüge aus. Weiter in Vers 25, ein Zeuge der Wahrheit rettet Seelen. Wer aber Lügen vorbringt, der ist ein Betrüger. Dann aus Sprüche 6, Vers 16. Diese 6 hasst der Herr und die 7 sind seiner Seele ein Gräuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lüge ausspricht und einer, der Zwietracht sät zwischen den Brüdern. Ja, das ist unserem Herrn ein Gräuel. Ich lese sie einfach nur vor, die Stellen, dass wir das einfach nochmal vor Augen haben, dass es hier in Gottes Wort steht und nicht irgendwo mein Reden ist. Und dass es wirklich Gott nicht gefällt. Und dann möchte ich noch einen lesen aus Sprüche 12, Vers 22. Falsche Lippen sind dem Herrn ein Gräuel. Wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. Da steht nicht, wer die Wahrheit spricht oder wer es so ist, sondern wer es übt, wer es wenigstens im Kopf hat oder wenigstens verstanden hat, die Wahrheit zu sprechen, dass er sich, sonst würde da stehen, die Wahrheit ausspricht. Aber ich denke, hier ist verstanden einfach, dass wir da so ein Problem mit haben. Wir sollen uns wenigstens üben da drin, das wirklich im Herzen haben, dass wir das tun wollen, die Wahrheit auszusprechen. Ich möchte in dem Zusammenhang jetzt noch den letzten Vers lesen aus Epheser 4.
4. Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten.
Ja, das ist doch ein Wunsch, den wir haben sollten, dass wir das wirklich tun. Dass wir wirklich diese Wahrheit sprechen. Aber all die Lügen, die haben, möchte ich drei Punkte nennen, oder die, was die gemeinsam oder was die Lüge überhaupt hat. Sie ist immer ein Vorteil verschaffen auf Kosten der Wahrheit. Das ist immer so. Dass es eine Lüge ist, fand ich einen schönen Satz, den ich gefunden habe, ist eine Maske für den feigen Menschen, der nicht zur Wahrheit steht. Ist ja so. Ich verdrehe die Wahrheit nur, weil ich mir das andere unangenehm ist. Vielleicht, weil ich dadurch einen Schaden habe oder irgendwas Schlechtes für mich ist. Ein zweiter Punkt ist, Lügen bekommen sehr schnell Kinder. Erst habe ich so gedacht, okay, macht schon irgendwo auch Sinn. Weil wenn ich eine dicke Lüge auf den Tisch gehauen habe, dann muss ich die mit der nächsten Lüge vertuschen. Und schon stehe ich drin und es geht weiter und weiter. Und mein Kartenhaus, ich habe ein riesen Lügenkartenhaus aufgebaut. Alleine schaffe ich die Karte nicht. Aber der dritte Punkt ist, der kommt. Irgendwann kommt die Wahrheit ans Licht. Mein ganzes Kartenhaus kracht zusammen. Und die Wahrheit kommt ans Licht. Mir wurde das auch immer früher gesagt, Christoph, dann lohnt nicht zu lügen. Lasset, die Wahrheit kommt ans Licht. Ihr wisst gar nicht, wie gut ich bin. Ich schaffe das. Aber ich muss nicht erst alt werden dafür, um zu verstehen, um gemerkt zu haben in meinem Leben, dass die Lüge keinen Bestand hat. Sie kommt nicht ans Licht. Ja? Da habe ich ein Zitat gefunden, und zwar, Lüge haben ein Verfallsdatum. Die Wahrheit aber nicht. Die verjährt nie. Die Lüge hat ein Verfallsdatum. Irgendwann ist Ende. Das kann gut gehen, das kann jahrelang gut gehen. Irgendwann kommt es raus. Die Lüge kümmert sich um die Gegenwart, aber die hat keine Zukunft. Und wer etwas durch Lüge erreicht hat, wird es durch die Wahrheit verlieren. Ich denke, da dürfen wir auch ganz klar, ja, jeder, der im Berufsleben steht oder auch so, dürfen wir daran denken. Wenn ich durch Lüge etwas erreiche, durch Lüge irgendetwas schaffe, vielleicht einen guten Auftrag ranhole, die Wahrheit kommt raus und dann? Ja, das ist irgendwie so negativ alles. Ne? Mein Negativ, ich finde es irgendwie ein bisschen schade, aber es ist die Wahrheit. Wenn ich jetzt lüge, es ist so. Die Wahrheit kommt raus. Wir können auch verleitet werden zu der Lüge. Ja? Ich habe das vielleicht nur ganz kurz. Als ich meine Ausbildung gemacht habe zum Werbemittel, der hat zu mir gesagt, Christoph, bestell in Fernost 1 Million USB-Sticks, wo drauf steht 2 Gigabyte. Wir tun 1,2 rein. Wir sparen, Kohle hätten wir verdient ohne Ende. Und dann habe ich gesagt, meine ich. Ja, dann musst du gehen. Also dann gehe ich. Dann sagt er, nee, können wir so nicht machen. Ich so, ja, weiß ich selber. Dann habe ich gesagt, musst du selber machen. Hat er gemacht. 1 Million USB-Sticks in Fernost bestellt, hier rübergeholt. Keine 3 Monate später nach der Auslieferung steht die ganze Scheiße wieder bei uns auf dem Hof. Eine Riesenanzeige, falsch drin. Ich glaube, der hat 4- oder 5-fach bezahlt, Strafe und alles. Es bringt nichts. Für den Moment ist es geil. Du hast einen mega Umsatz, du hast einen mega Auftrag und es ist alles schön. Aber lasst uns wirklich daran festhalten, dass wir das sowas nicht tun. Dass wir uns nicht der Lüge und solch einer Tat, ich hätte Provision gekriegt und alles dafür, aber dass wir das nicht annehmen, dass wir wirklich darauf vertrauen, dass die Wahrheit ja wirklich der ist, der die Wahrheit, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit und das ist unser Gott. Ja? Und unser Gott, das steht in Titus 1, Vers 2, der lügt nicht. Der lügt nicht, der ist die Wahrheit. Und da soll unser Denken doch hingehen, dass wir ihm doch ähnlicher werden. Ja, wie wichtig ist uns die Wahrheit wirklich in unserem Leben, in deinem und meinem Leben? Ich habe auch irgendwann in meinem Leben verstanden, auch wo ich jetzt vielleicht schon, ja, mein 33 bin, aber ich habe es schon früher verstanden, dass ich mit der Wahrheit weiterkomme. Aber wie wichtig ist es mir wirklich in manchen Situationen, das muss jeder für sich selber, kann das beantworten, wenn es wirklich ein Nachteil für mich ist, die Wahrheit zu sagen. Stehen wir wirklich auf der Seite, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit, oder stehen wir auf der Seite, von dem Vater der Lüge. Es lohnt sich, auf die Seite zu dem zu gehen, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Aber unser Denken und unser Reden sollten ja doch irgendwie anders sein. Und da möchte ich eine Stelle lesen aus Philipper 4. Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohltuend, was irgendeine Tugend oder etwas lobenswert ist, darauf seid bedacht. Ja, dass das doch wirklich unser Inneres ausmacht, dass wir das ausstrahlen, dass wir doch wirklich die sind, die den anderen was Gutes wollen und nicht ja, unseren Vorteil sehen wollen. Dass wir das nur wollen, weil ich in den Vordergrund muss, weil ich vielleicht Monatsbester werden muss. Nein, dass wir doch die anderen sehen. Aber ich möchte noch einen Punkt auch in dem Zusammenhang mit dem Zeugnis ansprechen, mit dem, ja, mit der Lüge. Einen letzten Punkt zu dem Gebot. Und zwar ist es das Thema Heuchelei. Besser zu erscheinen, als man ist. Gott bewahre uns vor solch einer Rolle, dass wir in irgendeine Rolle gehen, die wir nicht sind. Ich möchte uns da auch eine Stelle lesen aus Matthäus 6. Matthäus 6, Vers 2. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun. Noch ein Vers weiter, in Vers 7. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört und ihre vielen Worte willen. Und Vers 16. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen, wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit sie von den Leuten bemerkt wird. Ja, da habe ich mir die Frage gestellt, okay, das ist jetzt alles, sind so Punkte, die mich vielleicht gar nicht so angehen, aber wo bin ich denn der Heuchler? Wo bin ich denn vielleicht doch echt nicht echt? Oder sind wir alle echt? Sind wir zu 100% echt? Das fängt ja schon irgendwo bei der Frage an, die wir so nebenbei mal eben stellen. Na, David, wie geht's? Und dann kommst du, ja gut, passt. Ja? Das ist jetzt klar die Sache, wenn man sich besser kennt, dann sagt man, ja, nö, da klemmt es diese Woche, das war so doof. Aber eine echte Antwort macht Sinn. Und wir sollen echt sein. Ja? Kann ich denn auch, wenn ich einen Fehler irgendwie gemacht habe, kann ich den einstehen? Kann ich dazu stehen? Bin ich echt und sage, ja, den habe ich verbockt. Das ist mein Fehler. Dass der Nächste zu mir kommen kann und sagen kann, Christoph, stimmt wirklich, hast du gemacht? Ja, habe ich gemacht. Kann ich das immer? Bin ich dann wirklich echt? Bin ich dann ein authentischer Christ? Bin ich dann authentisch oder bin ich es nicht? Authentischer Christ heißt aber auch nicht, naja Leute, ich bin so, wie ich jetzt bin und so müsst ihr mich nehmen. Da müsst ihr einfach mit klarkommen. Das ist auch authentisch. Aber nicht Christ, sondern unser Denken sollte eher dahin gehen, dass wir ja doch wirklich authentische Christen sind und so werden wollen, wie Gott es sich das wünscht. Ja, ich kann nicht von den anderen verlangen, dass er alle meine Kanten und das alles irgendwie so hinnehmen. So bin ich, so müsst ihr mit mir klarkommen. Ne? Mit meinen, keine Ahnung, es muss nicht jeder klarkommen damit, dass ich immer pünktlich sein will. Ja, das will ich immer, aber das ist, ja, da kann ich ja auch dran arbeiten und kann versuchen, das zu verbessern. Aber bei den ganzen Punkten, die wir jetzt haben, ist auch so, dass wenn ich einen Fehler mache, lasse ich mir helfen. Bin ich überhaupt bereit dazu, dass mir jemand helfen kann? Nur der den Fehler zugibt und auch Hilfe annimmt, dem kann geholfen werden. Ich möchte dazu noch eine Stelle lesen,
den Umgang noch miteinander aus Johannes 1, Vers 16. Und aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.
Ja, diese Gnade, die wir haben, die können wir doch auch miteinander walten lassen. Und diese Wahrheit können wir aussprechen. Also lasst uns doch miteinander gnädig umgehen und offen und ehrlich sein zueinander. Ah, wir schaffen das noch. Ich hatte Bedenken, dass wir das 10. Gebot nicht noch hinbekommen, aber das kriegen wir hin. Ich weiß, es ist vielleicht auch jetzt ein bisschen viel Input, aber man kann sich ja auch nochmal seine Gedanken da selber drüber machen und in Ruhe drüber nachdenken. Ich möchte jetzt zu dem 10. und letzten Gebot kommen. Bevor ich das vorlese, möchte ich dazu, ja, ich könnte ganz viele Fragen stellen, aber ich möchte nur eine Frage stellen aus 3 Wörtern. Bist du zufrieden? Bin ich zufrieden? Jetzt vielleicht gerade schon, ja, sitzt hier, ist warm, ist alles gut, vielleicht versuchst auch zuzuhören, was ich sage und zu verstehen, was Gott uns heute sagen möchte. Grundsätzlich, ja. Aber bist du zufrieden mit Job? Bist du zufrieden mit Familie? Bist du zufrieden mit dem, was du morgens im Spiegel siehst? Passt dir die Haarfarbe, die Ohren, die Gott dir gegeben hat? Passt dir das? Klar, an meinem Gewicht, da kann ich selber gucken, dass ich da ein bisschen dran vielleicht weniger werde. Ne? Aber das war nicht auf dich bezogen damit. Ne? Nein, aber sind wir zufrieden mit dem, was Gott uns geschenkt hat? Das ist eine echte Frage. Ja, und zwar lesen wir in 2. Mose 20, Vers 17. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Das hatten wir auch schon, dieses Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Hier steht es nochmal. Steht zweimal in den 10 Geboten. Einmal reicht scheinbar nicht. Soll uns zu denken geben. Noch sein Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel. Ja, und eigentlich hätte nur das da stehen müssen. Noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Irgendetwas. Es geht um alles. Alles, was mein Nächster hat, dem soll ich nicht begehren. Aber Begehren ist ja jetzt nicht von Grund auf sündig. Ich habe ja auch ein Begehren nach Essen und nach Trinken, das macht ja auch Sinn. Sonst müsste ich ja einen Wecker stellen, wann ich wieder was essen muss, damit ich nicht, das dauert länger bei mir, aber bis ich dann verhungere. Ne? Oder ein gutes Begehren oder ein gutes Sehen ist auch, dass wir uns danach sehen, in Gottes Wort zu lesen und ihn mehr kennenzulernen, ist auch ein gutes Sehen. Aber hier in dem 10. Gebot geht es eher darum, um das sündhafte Sehen, um das schlechte Sehen oder Begehren. Und man könnte das Wort oder dieses Gebot auch mit einem Wort beschreiben und das nennt sich, finde ich persönlich, Neid. Mensch, der Nachbar, der hat einen grüneren Rasen als ich und bei mir ist Moos drin, ist doof. Ich hätte gern dem seinen Rasen. Okay, mit Klauen wird jetzt schwierig. Aber es ist so, Neid ist eigentlich was ganz Persönliches. Wenn ich jetzt jemanden, wie wir in den Geboten gelesen haben, in Vers 13, du sollst nicht töten, ist was Offensichtliches. Dann ist der andere tot. Das sieht jeder. Aber wenn ich Neid habe, das ist meine persönliche Sache, das muss keiner mitkriegen. Ihr müsst das nicht sehen, dass ich neidisch bin vielleicht auf irgendwas anderes, was ich vielleicht auch bin. War vielleicht jetzt nicht mehr, weil ich das hier mich stark mit beschäftigt habe. Bei dem Gebot handelt es sich wirklich darum, um Sehnsucht, was der andere hat oder was der andere ist. Da geht es nicht nur um die materiellen Dinge, sondern auch, dass er vielleicht schlauer ist oder auch, dass er ja irgendwie, keine Ahnung, besser ist, irgendwie was hat, was ich nicht habe. Und dieser Neid, da finden wir auch einige Stellen in der Bibel zu, zum Beispiel, wenn wir Josef sehen und seine Brüder,
Da wurde aus Neid, wurde Hass und fast schon Mord. Und es wurde auch auf einer anderen Stelle Mord. Das lesen wir in Matthäus 27. Matthäus 27, Vers 18. Denn er wusste, Jesus wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Ja, wenn wir noch eine weitere Stelle lesen aus Galater 5, Vers 19, wo Neid aufgeführt wird, in was für einen Zusammenhang dieser Neid, den wir haben können, steht. Ich möchte es kurz lesen, 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind. Ehebruch, das hatten wir schon in den Gesetzen, und das haben wir heute auch wieder gelesen, gerade eben. Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Ja, in welcher Verbindung der Neid da wirklich doch steht in der Bibel. Mit Mord und all dem Gleichen. Es sieht zwar keiner, es kriegt auch keiner mit, wenn ich neidisch bin. Vielleicht denke ich mir auch, ja, ist gar nicht so was Schlimmes, Neid zu haben. Doch, es wird hier genannt. Mit Mord und Ehebruch wird der Neid genannt. Es ist kein Unterschied da, sondern da steht Neid, Mord, direkt dahinter. Noch eine weitere Stelle dazu aus Jakobus 3, Vers 14. Schauen. Da. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Ja, ich denke, deutlicher kriegen wir das fast nicht in Worte gefasst, wie der Neid doch da wirklich aufgeschrieben ist. Ja, aber wie kann ich denn jetzt überhaupt Neid in meinem Leben vermeiden? Man kann ja schön darüber sprechen, was das alles ist und wie, was für Probleme, aber ich muss ja auch irgendwie vielleicht darüber nachdenken, wie ich es vielleicht besser hinkriege, nicht neidisch zu sein. Nicht zu denken, Mensch, der andere, der kann das so gut oder der kann das so gut, der verdient so viel Geld, der hat dies, der hat das, der hat seine Kinder so gut erzogen, kann ich auch neidisch drauf sein. Ja, es gibt so viele Bereiche, wo wir in unserem Leben, es gibt alle Bereiche, wo ich auf den anderen neidisch sein kann und mir denken kann, Mensch, wie kann der das und ich hab's verkackt und ich kann's nicht, wie geht das? Und da ist es ja wirklich eigentlich ein Punkt, wo wir etwas lernen können, und diese zwei Punkte sind Zufriedenheit und Dankbarkeit. Ein dankbarer und zufriedener Mensch ist, der mit Gott und der Welt im Reinen ist. Ja, der wirklich dem anderen gönnt, der strahlt dann Ruhe aus, der strahlt Frieden aus und Gelassenheit. Ja, wer nicht, ein Zitat möchte ich noch kurz lesen, was ich gefunden habe, wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, der wäre auch nicht zufrieden mit dem, was er haben möchte. Weil es dann immer weitergeht. Und wenn wir das nicht sehen, dass wir das, was wir eben schon hatten, mit dem, dass Gott uns das geschenkt hat, dass wir nur Verwalter sind, ja, dann wird es schwierig. Dann werden wir ja doch irgendwo Probleme haben mit Neid und vielleicht mit dem, was wir haben möchten, was wir aber nicht haben. Möchte ich noch Verse lesen aus 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 8. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen.
Dann soll uns das genügen. Sind wir nicht. Genügt uns doch nicht. Aber wir wissen, dass es hier drin steht, und deswegen habe ich uns das nochmal vorgelesen, dass wir uns wirklich bewusst sind, dass wir dankbar sind für das, was wir haben. Ja, dieser Punkt mit der Dankbarkeit, ich möchte es nochmal ansprechen. Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel nur die eine Gabe und ein anderer hat 10 Gaben. Ich kann das vielleicht, die eine Sache kann ich nur gut und der andere kann 10 Sachen gut. Dann bin ich doch neidisch auf den, menschlich gesehen, der die 10 Sachen gut kann. Warum kann der so viel gut? Dann soll ich mir aber auch bewusst sein, dass er die, der die 10 hat, der hat doch 9-mal mehr Verantwortung, als ich das mit der einen habe. Aber auch wenn ich nur diese eine habe, sollte es nicht mein Denken sein, dass der andere 9 mehr Sachen mehr kann, sondern in erster Linie sollte es sein, dass ich diese eine Sache, die Gott mir geschenkt hat, dass ich gut kann, dass ich die für ihn einsetze, ernsthaft tue und wirklich so tue, wie Gott sich das wünscht. Ja? Und dass wir das wirklich so umsetzen, wie Gott das wünscht. Gott hat uns das gegeben, was wir verwalten können. Und deswegen gibt es, glaube ich, überhaupt einen Unterschied. Und das fand ich früher echt schwierig zu verstehen. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, ein bisschen mehr verstanden. Ich habe es noch nicht zu Ende verstanden, aber wenn Gott mir, wenn ich mit 12 Millionen Jahresgehalt umgehen könnte, würde Gott mir das geben. Kann ich aber nicht, deswegen habe ich es auch nicht. Ganz einfach. Ja, Gott gibt uns so viel, wie wir verwalten können. Und das hat dann was mit Verantwortung zu tun, wie wir damit umgehen. Ja, ich möchte jetzt noch ein letztes Zitat einmal noch vorlesen. Weise ist, wer nicht bedauert, was er nicht hat, sondern wer sich freut, was er hat. Da ist das weltliche Zitat zu Ende. Ich möchte es verlängern. Und Gott dafür dankbar sein. Für das, was wir haben. Ja, und da steht in Jakobus 1, Vers 17, dass, dass er der Gaben ist, aller guten Gaben. Ja, und das sollte unser größter Grund sein, dass unser Herr ja wirklich uns alles gibt. Das soll der Grund sein für unsere Dankbarkeit. Ja, das, was wir heute Morgen auch ausgedrückt haben, dass Golgatha unser Grund zur Dankbarkeit ist. Und dass wir eine ewige Zukunft haben dürfen. Sind wir uns dessen bewusst? Wir dürfen mit diesen Geboten unseren Wandel hier auf dieser Erde führen. Ob wir sie, wir werden sie nicht einhalten können, aber das ist auch, das haben wir schon öfters jetzt, glaube ich, in den ganzen Geboten gesagt, es bringt uns nicht in den Himmel, wenn wir sie alle einhalten. Ich finde es nochmal wichtig zu sagen, sondern es ist nur dafür da, dass wir eine Richtschnur haben, einen Schranken haben, wo wir gehen müssen. Aber es bringt uns nicht, wenn wir die Gebote einhalten, die Erlösung. Dass wir diese ewige Zukunft erreichen, sondern nur den Weg dahin im gemeinsamen Leben besser bestreiten können und so bestreiten können, wie Gott sich das vorstellt.